Hi und herzlich willkommen zum Stilcast, dem Biedekheimer Kufenklatsch. Mein Name ist Chris und bei mir am Mikrofon begrüßen darf ich heute den Mike Fischer. Hi, schön, dass du da bist.
Hi Chris, ich freue mich hier zu sein.
Bei uns geht's heute um Meisterschaften, um Erfolge, um Tore und vielleicht auch ein klitzekleines bisschen um Eishockey. Aber bevor wir damit so richtig loslegen, Mike, wer bist du überhaupt?
Ich bin tatsächlich ein sehr positiver Familienmensch. Ich mag es, neue Dinge zu erleben, neue Sachen herauszufinden und ja, freue mich immer, neue Menschen auch kennenzulernen, Chris.
Das ist doch schön. Ein Familienmensch. Erzähl uns was zum Thema Familie.
Ja, die letzten Jahre war es tatsächlich gar nicht so einfach, da ich ja etwas weiter gelebt habe. Und jetzt, da ich wieder in der Gegend bin, freue ich mich, wieder viel Zeit mit meiner Familie zu verbringen. Vor allem die ganzen die ganzen Feiertage. Weihnachten vor allem ist immer ein wichtiges Fest für meine Familie. Und ja, ich freue mich wirklich, wieder die Tage mit meiner Familie halt zu verbringen dann.
Du kommst hier aus der Gegend und bist dann weggegangen tatsächlich, wegen Eishockey.
Genau, wie gesagt, aus der Gegend, Heilbronn geboren.
Oh, er hat's gesagt.
Das war, ja, darauf hast du dich bestimmt eingestellt. Tatsächlich Heilbronn geboren, dort 13 Jahre im Nachwuchs gespielt, dann über die Jungadler Mannheim bei den Löwen Frankfurt gelandet. Von dort aus dann zu der Düsseldorfer EG und dann 3 Jahre in Krefeld und jetzt bin ich wieder hier im Ländle.
Ich habe später tatsächlich eine Frage zu den Wechseln, aber nachdem du selber die Adler mit reingebracht hast, die Jungadler, du bist 3-mal Meister geworden mit denen und ich habe es vorher nochmal durchgeklickt, weil ich einfach so dermaßen fasziniert war. Dieser Jahrgang, in dem du gespielt hast, also gerade 17, 18, Tim Stützle, Mo Seider, Samanski, da sind 4 oder was, die jetzt mittlerweile AHL oder NHL spielen und gedraftet wurden irgendwie. Und die anderen sind auch alle Profis geworden. Aber, weswegen ich es hier anspreche, wer hat damals die meisten Punkte gemacht in der regulären Saison und in den Playoffs?
Ja, tatsächlich habe ich das geschafft, mich da vorzuarbeiten. Es war wirklich ein verrücktes Jahr, beziehungsweise verrückte Jahre dort. Ich habe mit Top-Spielern gespielt, die jetzt auch in der DL oben mitspielen. Und wie du schon gesagt hast, Mo Seider, Tim Stützle, ein Wojtek Stachowiak, das war krass. Also ich kann mich noch erinnern an das eine Jahr. Wir haben gegen Berlin im Finale gespielt. Es war Best of 3, also Best of 3. Und es stand 1-1 und wir haben das dritte Spiel in Mannheim gehabt. Overtime und dann gehe ich zum Wechseln und für mich ist halt der Tim Stützle aufs Eis gekommen. Ja, der hat sich die Scheibe geschnappt und hat's Overtime-Tor gemacht, aber das Faszinierende dabei war, dass er gar nicht in der DNL spielen hätte sollen, weil er noch zu jung war und für die Schüler-Bundesligamannschaft gespielt hätte eigentlich. Aber weil die Trainer meinten, nee, der ist zu gut für die, hat er bei uns gespielt und hatte mal kurz das entscheidende Tor für die Meisterschaft gemacht.
Es ist, verrückt sowas. Ja. Verrückt sowas. Aber bevor wir zu viel über die anderen sprechen, lass uns über dich sprechen. Wie ist es, wenn man in so einer krassen Mannschaft spielt? Also da sind ja unfassbar viele richtig gute Spieler dabei gewesen und ihr wart auch echt erfolgreich. Wie geht's einem, wenn man da dann spielt? Denkt man da dann schon, boah, krass, jetzt habe ich den ersten Meistertitel und ich weiß, ich habe noch ein paar Jahre U20 vor mir. Ich werde auf jeden Fall Profi oder wie fühlt sich das an? Was macht man da? Ja, hebt man da nicht ab?
Also, hat auf jeden Fall viel Spaß gemacht, mit den Jungs zu spielen. Wir hatten, es macht ja immer Spaß, wenn man gewinnt. Also, es, ja. dann läuft es immer in der Mannschaft auch intern. Ja, ich wusste in dem Alter schon, ja, das kann was heißen, dass ich gut genug bin, um später mal Profi zu werden. Mhm. Aber dann kamen noch andere Dinge dazu. Man wusste nie, ob man sich verletzt oder nicht, ob das dann wirklich fürs Profi-Sein reicht. Aber es lief alles ganz gut und hier bin ich jetzt.
Ich finde sowas immer faszinierend. Gerade diese Schwelle, wenn man in der Jugendarbeit dann da irgendwo ist und dann entscheidet sich's gerade, wo geht der Weg hin, was passiert da, wie viel Arbeit muss man wirklich reinstecken, hat man das Zeug dazu, hat man es nicht, da dann dran zu bleiben, finde ich schon krass. Du hast selber gerade gesagt, du bist Familienmensch, warst dann relativ lange weit weg von zu Hause, von der Family. Warst du in Mannheim auf dem Internat oder?
Genau, wir hatten quasi so eine Herberge, schon etwas schöner als eine Herberge. da haben wir gewohnt, alle zusammen. Und dann war das eine ganz normale Schule. Da gingen auch andere Schüler drauf, aber wir als Jungadler hatten ein paar Vorteile. Wir haben Dienstag, Donnerstags immer vor der Schule noch trainiert, beziehungsweise während der Schule, sind dann erst um 10 Uhr, 10.30 Uhr in die Schule gekommen. Da hatten die anderen Schüler schon 2-3 Stunden Unterricht und wir sind da ganz, ganz locker reingetrudelt. haben dann von den Lehrern Nachhilfe bekommen. Und ja, die hatten immer ein Auge auf uns, dass wir auch die Schule gut abschließen. Das war echt cool. Das haben die echt gut gemacht in Mannheim. Und
du warst wie alt damals, als du aufs Internat bist?
Boah, ich bin hin, da war ich 16. Ne, Quatsch. Doch, 16 war ich. Mit 16 bin ich dorthin und dann 3 Jahre. Und dann mit 19 bin ich nach Frankfurt.
Wie ist es, wenn man mit 16 aus dem Haus raus, Mama, Papa, ciao, ich gehe dann jetzt mal Eishockey spielen. Wir sehen uns am Wochenende. Oder halt auch nicht am Wochenende.
ja, es war wirklich verrückt. Also gut, ich kannte halt nur Eishockey mein Leben lang schon. Ich habe mit 3 angefangen und aber dass es dann wirklich so war, dass du halt wir unter der Woche deine Eltern gar nicht mehr gesehen hast und dann nur am Wochenende, wenn die zu deinen Spielen gekommen sind. Und das war ja mit 16, war es einerseits interessant, aber andererseits waren auch Zeiten dabei, wo du dir dachtest, ja, jetzt will ich lieber bei meiner Familie sein, wie ich gerade gesagt habe, die ganzen Feiertage, Geburtstage. Ja, mit 16 ist halt genau dieser Sprung da, entweder gehst du den Weg als Profi oder willst du doch mit deinen Freunden, mit deiner Familie zu Hause bleiben. Ja, waren solche Tage.
Im Nachgang, sagst du, hat sich gelohnt, hat sich nicht gelohnt?
Hat sich auf jeden Fall gelohnt. Hat sich auf jeden Fall gelohnt, die ganzen, wie soll ich sagen, die ganzen Abwesenheiten bei den ganzen Familienfesten und auch wie ich gerade gesagt habe, die ganzen Freunde, die ich zurückgelassen habe, hat sich gelohnt, weil ich jetzt einfach vor tausenden von Fans spiele. Es macht einfach Spaß, mit den Jungs jeden Tag in der Kabine zu sein. Und im Sommer habe ich viel Freizeit tatsächlich.
Fair.
Ja.
Du hast gerade eben gesagt, Spaß in der Kabine. Am meisten Spaß macht es natürlich, wenn man gewinnt. Jetzt vor dem Deutschlandcup, die letzten Spiele waren wieder richtig schön zum Zugucken. Davor gab es ein paar Spiele, da hat man nicht so viel gewonnen. Da lacht er.
Ja, ich wusste gerade nicht, ob ich lachen oder weinen soll. ich muss sagen, die Spiele waren bis auf eins, das weiß ich noch, in Regensburg, das war eine Katastrophe, aber sonst waren die ganzen Spiele eigentlich recht eng. Und es waren einfach grobe Fehler, die wir gemacht haben. Mhm. Und ich kann mich noch ans erste Spiel erinnern, gegen Kassel, 1 Minute vor Schluss, als wir das Gegentor bekommen haben. Und dann hat es sich so im Kreis gedreht. Immer die gleichen blöden Fehler. Die haben wir abgestellt und haben auch endlich mal die Chancen reingemacht, weil von denen hatten wir auch genug. Ja, und jetzt läuft's. Also ich bin sehr, sehr optimistisch, dass es weiter gut laufen wird.
Ich habe den Arne letztes Mal gefragt, ich frage dich auch wieder, was ist dein Tipp? Wo steht man am Saisonende? Was ist das Ziel?
Ziel ist es tatsächlich, die Playoffs zu schaffen. Mhm. Ob es die Pre-Playoff werden oder direkte Playoff, schwer zu sagen, aber ich denke so zwischen 6 und 8.
6 und 8 auf der Tabelle?
Ja.
Nice, da ist Hunger da, das gefällt mir. Schön. Das andere, was du vorher angesprochen hast, ist das Thema Wechsel. Du hast gesagt, dein Weg, Heilbronn, Mannheim, Frankfurt, dann Düsseldorf, dann Krefeld. Gab es einen Wechsel, jetzt Bietigheim, der besonders leicht war, der besonders schwer war?
Besonders leicht würde ich schon sagen, aus Düsseldorf nach Krefeld. Mhm. Kurze Strecke, kurz mal über den Rhein. und da habe ich in dem einen Jahr schon ein paar Leute kennengelernt, die jetzt außerhalb vom Eishockey. Das habe ich dann über die 3 Jahre in Krefeld immer weiter ausgebaut. Ist immer wichtig, so auch, sag mal, außerhalb vom Eishockey deinen Kreis aufzubauen. Das war tatsächlich sehr, sehr leicht und schwierig. Schwierig würde ich, glaube, von Frankfurt nach Düsseldorf war es nicht so einfach, weil einfach die Strecke hat sich verdoppelt. Mhm. Davor konnten meine Eltern noch jedes Wochenende nach Frankfurt kommen. Auch meine Schwester, die dann auch jedes Spiel dabei war. Aber dann nach Düsseldorf zu fahren jedes Wochenende, was sind das von hier, über 400 Kilometer, das
machst du nicht mehr.
Schon happig, ja. Naja. Deshalb war es dann so, okay, von jedem Wochenende kommen die, ich sehe die jedes Wochenende zu, okay, ich sehe die jetzt alle 2, 3 Monate.
Ja.
Und das war dann nicht so einfach.
Da fehlt dann was.
Ja.
War das ein Grund, warum du gesagt hast, Bietigheim ist spannend? Oder war das einfach nur ein Bonus für den Standort?
Das war auf jeden Fall ein Bonus dazu. Ich kenne ja Bietigheim schon länger. Also ich habe ja auch gegen die gespielt aus meiner Frankfurter Zeit. Und auch mit Krefeld hatte ich ein paar Spiele hier. Und es war immer ekelhaft hier zu spielen. Ich weiß nicht warum, aber jedes Mal habe ich hier verloren. Und meine Familie, die sind ja dann immer hergekommen, wenn ich mit Krefeld oder mit Düsseldorf, Frankfurt hier gespielt habe. Und haben dann gesagt, ey, wir kommen jetzt nicht mehr, weil ihr jedes Mal hier verliert. Und ich dachte mir, ja, irgendwie stimmt's. Also ist es eigentlich ganz geil, hier zu spielen, weil dann gewinne ich ja eigentlich jedes Mal.
Der Gedanke war gut.
Ja.
Die Umsetzung.
Ja, daran arbeiten wir gerade noch.
Hervorragend.
Es läuft gerade wieder gut an. Aber der Standort ist ja super. Also ich habe nur Gutes gehört. Ich habe mit ein paar Spielern auch gespielt. Mit dem Breitkreuz, der hat ja auch eine Zeit lang hier gespielt. Und ich habe nur Gutes über Bietigheim gehört. Man wird hier sehr gut behandelt. Es macht Spaß, vor den Fans zu spielen. Wir haben eine schöne Halle. Und deshalb dann noch das Gespräch mit den Trainern hat mir einfach ein gutes Gefühl gegeben. Und natürlich ein Bonus, dass meine Familie dann einfach um die Ecke ist.
Wie ist es für eine technisch gesehen Heilbronner Familie zum Eishockey nach Bietigheim zu fahren? Dürfen Sie das zu Hause im Umfeld erzählen, oder?
Ja, doch. Wir sind da nicht so streng. Also ich meine, im Endeffekt ist es mein Job. Mhm. Und solange es mir gut geht, kann ich überall spielen.
Schön.
Ja.
Ist deine Familie sonst Hockey begeistert? Also gehen die dann auch sonst irgendwie zu den Spielen? Also auch wenn du nicht spielst, sind es dann irgendwie Falken-Fans? Wie funktioniert das bei euch zu Hause? Wenn du sagst, du hast mit 3 angefangen, dann muss vermutlich irgendwas in der Familie da sein.
Ja, tatsächlich. Meine Eltern lieben Eishockey. Meine Mutter hat gesagt, wenn es ein Junge wird, dann spielt er Eishockey und also ich hatte irgendwie keine andere Wahl. Hab dann, wie gesagt, mit 3 war ich zum ersten Mal auf dem Eis, mit 4,5 mein erstes Turnier gespielt. Hab nebenbei noch Fußball gespielt, bis ich 9 war. Mhm. Und dann haben meine Eltern mich gefragt, ja, was willst du weiterspielen? Habe ich gesagt, Eishockey. Das ist der viel coolere Sport. So eine Randsportart Fußball spiele ich nicht. Nein, Spaß. Das hat einfach viel mehr Spaß gemacht. Diese Schnelligkeit, das ist auch einzigartig, wenn ich zu Leuten oder wenn Leute mich gefragt haben, was für Sportart ich mache und ich sage Eishockey, dann war das einfach, oh cool, also die waren viel begeistert, also mehr begeistert als ja. Fußball, weil Fußball macht ja
jeder.
Eigentlich jeder. Deshalb,
ich finde, es hat was ganz Besonderes, weil es auch was ist, was es eben nicht durch Zufall gibt. Damit muss man irgendwie in Kontakt kommen und man muss sich bewusst dafür entscheiden. Finde ich, hat was Besonderes.
Definitiv. Ja, genau.
Definitiv. Wenn du sagst, dass bei euch in der Family Eishockey so einen hohen Stellenwert hat und auch deine Mom gesagt hat, so der Bub, der soll mal schön aufs Eis. Was verbindest du mit Eishockey noch, außer dass es halt jetzt Sport und Job ist? Was ist Eishockey für dich?
Ja, wie ich vorhin gesagt habe, das ist mein Leben. Also ich kenne nichts anderes. Ich kann mir auch gar nichts anderes vorstellen zurzeit ohne Eishockey. Also ja, ohne Eishockey. Du gehst in die Eishalle, du riechst diese Pommes, Wurst und dann hörst du die Fans da schreien, gehst aufs Eis. Dann die Checks, die man fährt, die Schüsse, die du blockst und die gefeiert werden von deinem eigenen Team. Das gibt dir so viel, wie soll ich sagen, so Kleinigkeiten, die man macht, die einen stolz machen auch. Das ist, Eishockey ist einfach Leidenschaft und ich kann nichts anderes mir gerade vorstellen tatsächlich.
Du hattest ja mal eine etwas längere Verletzung. Wenn man so eine innige Verbindung zu diesem Sport hat und dann knipst es einen aus, was passiert da?
Boah, das ist eine ganz, ganz krasse Frage, weil ich hatte schon tatsächlich 3 größere Verletzungen, jeweils beide Schultern, Syndesmosebein, also Fußgelenk. Ja, und dann kamen noch andere Dinge dazu, auch dieses Jahr mit meinem Kopf. Mhm. Das schmeißt einen schon aus der Bahn, weil, wie ich gerade auch schon gesagt habe, wenn du halt dein Leben mit Eishockey nicht verknüpfst, aber halt bezeichnest und du bist nicht in der Lage, für eine längere Zeit kein Eishockey zu spielen, das macht schon einen, also vieles mit dir. Das ist schon tatsächlich, muss ich da viel im Kopf wieder grad rücken, weil, ja, du machst dir halt viele Gedanken, kann ich wieder Eishockey spielen, bin ich der gleiche Spieler wie davor, bin ich noch gut genug, aber ich bin immer wieder stark zurückgekommen. Viele haben gesagt, das ist auch echt krass, wie du immer zurückkommst und dich zurückkämpfst und darauf bin ich echt stolz auch, ja.
Ich glaube, es ist eine besondere Qualität, die man da mitbringen muss, dass man diesen Kampf erstmal annimmt mit Reha und all dem ganzen Zeug und da dann aber auch so wieder rauskommt, dass nicht nur der Körper wieder auf dem Level ist, auf dem er vorher war, weil in dem Moment, du hast es jetzt selber gesagt, Schultern kaputt, Stickhandling trainierst du in der Zeit nicht. Nee, schießen nee. Auch nicht. Und da sind so Basic-Geschichten, die dann einfach aus sind und alle anderen trainieren in der gleichen Zeit weiter, alle anderen entwickeln sich weiter, alle anderen gehen konditionell weiter den Weg und man ist der Einzige, der dann irgendwie nebendran sitzt und den anderen beim Training zuschaut, was auch mal irgendwie schön ist, aber das ist ja auch ein Fortschritt, den man noch nebenher aufholen muss, zusätzlich zu dem, was der eigene Körper abbaut an Muskulatur, weil er nicht gefordert ist. Wie baut man das innerhalb dann recht kurzer Zeit auch wieder auf?
Meinst du jetzt, wenn, also genau bei der Verletzung oder meinst
du? Ja, genau, ja, zum Beispiel.
Ja gut, wenn ich jetzt zum Beispiel meine Schulter kaputt habe, dann wirst du natürlich jeden Tag mit Reha-Sport beworfen. Mhm. Da gibt es ganz viele Pläne, welche Übungen du machst. Ja, Kondition ist dann halt auch immer so ein Ding, weil du kannst jetzt nicht 3 Monate lang nicht irgendwie laufen oder auf dem Fahrrad rum, also nicht aufs Fahrrad gehen.
Aber mit einer kaputten Schulter kannst du auch nicht laufen.
Genau, am Anfang darfst du auch nicht laufen. Fahrrad ist tatsächlich noch okay, weil da hast du ja nicht so dieses Movement, also mhm. nicht diese Vibration wie beim Laufen.
Also so ein stehendes Fahrrad,
genau,
so ein Trainer.
Genau, so ja. ein im Gym. Ja, ansonsten, wie gesagt, viel Reha-Sport, viele Massagen. Und dann fokussierst du dich auf andere Dinge. Wenn du nicht die Schulter trainieren kannst, dann trainierst halt die Beine. Wenn du am Bein verletzt bist, dann trainierst du nicht dein Bein, sondern eher dein Oberkörper. Also muss ich immer irgendwie immer gucken, wo du halt trotzdem weiter trainieren kannst. Genau, dafür haben wir halt die Fitnesstrainer, die Physios, die dann halt uns da weiterhelfen. Ja.
Wie macht man es mit dem Kopf?
Oh, das ist nicht so einfach. Das ist wirklich nicht so einfach. Da darfst du gar nichts machen, tatsächlich. Da solltest du wirklich in einem dunklen Raum liegen und einfach nichts machen. Das ist, gerade wenn man sich so das vorstellt, denkt man sich, oh, das ist ja eigentlich cool, so einfach ganz Zeit schlafen, aber nee, das ist nicht so einfach, weil am Anfang, okay, da schläfst du und irgendwann hast du dich ausgeschlafen, dann denkst du, okay, was mache ich jetzt? Du kannst nicht ans Handy, du kannst nicht Fernsehen schauen, du liegst da und denkst, guckst gegen die Decke und denkst dir, okay, was machen wir jetzt? Auch nicht lesen, ne? Ja.
Podcast, Musik, geht sowas?
Nee, auch nicht. Auch nicht. Also wirklich, das ist echt richtig, richtig schlimm. Darfst du nichts machen.
Einfach nur liegen, Langeweile.
Ja.
Nicht wackeln, kein. Oh.
Das ist brutal.
Bitter.
Ja, das ist echt übel.
Wie lange warst du in dem Status, dass du nichts machen durftest?
Das war tatsächlich die ersten 3-4 Tage echt krass, weil sobald ich irgendwelche Inputs hatte, vor allem Geräusch oder Licht, habe ich direkt Kopfschmerzen bekommen. Danach ging es einigermaßen. Dann hat mir der Arzt auch gesagt, dass ich mal 1-2 Stunden Fernsehen schauen darf oder ans Handy darf. Am Tag. Nicht hintereinander, am Tag. ja, und dann immer Stück für Stück aufgebaut. Ich war auch lange Zeit nicht in der Halle.
Ja.
Auch nicht bei den Spielen dann am Wochenende, weil ich einfach mit den Geräuschen halt nicht klar kam.
Ja klar, ist halt laut.
Genau.
Hell und laut.
Genau, und deshalb immer am Fernseher dann, weil irgendwie musste ich ja trotzdem, ich konnte nicht einfach nur rumliegen und nichts machen, musste trotzdem die Jungs anschauen. Irgendwann mal durfte es auch spazieren gehen, das tat dann richtig gut, mal wieder rauszukommen.
Es ist so krass, wenn man sich das überlegt, das Spazieren gehen dann irgendwann wieder zu den Dingen gehört, die dann explizit erlaubt werden, weil sie vorher verboten sind.
Ja, ja.
Verrückt. Das ist halt schon hart. Und von da dann wieder zurückzukommen und zu sagen, okay, gut, ich kämpfe den Weg zurück, finde ich krass. Wie ist es nicht mit dem Kopf, sondern im Kopf? Jetzt hast du gesagt, Schultern kaputt, Kopf kaputt. Wenn du jetzt aufs Eis gehst, ist das noch ein Thema? Wenn man da das erste Spiel wieder macht, denkt man sich dann, okay, jetzt besser keinen Puck gegen den Kopf bekommen, fahre ich den Check wirklich zu Ende, weil immerhin mit der Schulter voraus. Hat man da Gedanken oder ist das weg?
Ja, tatsächlich, die ersten Spiele waren echt nicht so einfach, weil auch die Schnelligkeit auf dem Eis, damit muss es auch echt klarkommen, wohin geht der Puck und wie laufe ich? Das ist immer interessant, wenn man von draußen zuschaut, dann sieht es gar nicht so schnell aus. Aber auf dem Eis ist es halt so schnell und dann musst du halt so schnell reagieren. Damit hatte ich, haben die meisten Probleme am Anfang. Da muss man sich richtig reinfuchsen wieder. Und ansonsten, ja, man hatte schon Respekt vor Checks. Mhm. Man hat immer geschaut, dass jetzt keiner nochmal gegen den Kopf fährt. Das hat sich dann von Spiel zu Spiel immer gelegt, aber die ersten Spiele waren halt, war man schon sehr vorsichtig, ja.
Sind es eher die Verletzungen oder eher die Erfolge oder irgendwelche Situationen zwischendrin, die einen als Menschen prägen?
Beides, beides. Es ist eine, man lernt super viel aus Verletzungen, auch über deinen Körper, wie man mit Verletzungen, also wie umgeht, wie man da rauskommt, mental auch. Und ja, die dann auch zu den Erfolgen führen. Zum Erfolg gehört viel dazu. Und ich glaube, aus Verletzungen rauszukommen und auch dann viel über mentale Dinge zu lernen, ja, ist ein Teil vom Erfolg.
Wir haben jetzt drüber gesprochen, wie du mit Verletzungen umgehst, wie man sich da irgendwie zurückkämpft, was das mit einem macht. Wir haben ein bisschen drüber gesprochen, wie man sich da vielleicht auch selber weiterentwickelt. Mich würde interessieren, wie du mit Drucksituationen umgehst.
Mit Drucksituationen, das ist super interessant. Ich habe so ein, das habe ich bei den Jungadler tatsächlich von einem Mentaltrainer gelernt. Ich fange immer, also das mache ich immer vor jedem Spiel, weil vor jedem Spiel hast du Druck. Ich lache einfach. Mhm. Ich lache einfach, weil das Gehirn mit dem, also andersrum, der Mund mit dem Gehirn so verknüpft ist, wenn du lachst, dein Gehirn gar nicht weiß, ob du es ernst meinst oder nicht. Und so komme ich auf andere Gedanken. Ich, ja, ich gebe mir einfach positive Energie und für einen kurzen Moment, beziehungsweise etwas länger, habe ich gar nicht mehr dieses Druckgefühl da. Und ja, das ist so mein kleines Geheimnis.
Den Druck einfach weglachen, ja. Finde ich schön. Weglächeln ist schön.
Genau.
Die zweite Frage oder der zweite Teil, der sich da für mich dran anschließt. Es gibt ja so speziellen Druck, der mal kurz auftaucht, wenn irgendwie die Situation besonders hitzig wird oder wenn man jetzt ganz genau weiß, okay, ich fahre jetzt gerade allein auf den Goalie zu. Dann gibt es ja aber so einen ganz generellen Druck. Also Trainer sagt, Mike, produzieren. Ja, als Beispiel, wie geht man mit sowas um? Oder auch mit dem Druck, den man sich vielleicht auch selber macht?
Ja, das hast du eigentlich, ja, wie du sagst, alltäglich. Du machst dir immer am meisten Selbstdruck. Und ich glaube, da solltest du dich immer auf die positiven Dinge fokussieren. Ich meine, klar, du sollst schauen, dass du deine Fehler verbesserst, aber nicht nur immer auf die negativen Dinge oder Seiten von dir schauen, sondern auch sagen, guck mal, das mache ich richtig und ich bin gut, ich mache das gut. Und ja, solche Kleinigkeiten machen schon viel aus mit dir. Einfach zu sagen, dass du es kannst, dass du weißt, dass du es kannst. Und ja, Fehler passieren im Leben und genau, deshalb.
Weglächeln.
Weglächeln.
Weglächeln. Das gefällt mir, das nehme ich mir mit in die Woche. Nächste Frage. Du hast in Krefeld schon mit Boris zusammengearbeitet. Wie würdest du sagen, unterscheidet sich Bietigheim von anderen Stationen, an denen du bisher warst?
Hier in Bietigheim finde ich das alles etwas familiärer. Mhm. Also in den anderen Vereinen war das halt, vor allem Krefeld oder Düsseldorf, das waren halt große Vereine und da war das als, war es produzieren, produzieren, produzieren. Also das war wie so ein am Laufband. Und hier finde ich, das ist so ein bisschen, ja, man wird, ich kann das jetzt nicht so sagen, das hört sich so ein bisschen komisch an, näher rangenommen. Mhm. Und mit einem wird mehr gesprochen. Und ja, das macht halt schon einiges aus.
Merkst du es in deinem Spiel? Also hat es Auswirkungen auf dein Spiel?
Ja, auf jeden Fall.
Merkst du es in der Mannschaft?
Ja, schwer zu sagen, weil jeder so für sich selbst das Thema, sag ich mal, bearbeitet. Also es ist nicht so, dass wir irgendwie über die Trainer miteinander reden. Der hat mir das gesagt oder so. Das ist, jeder macht es mit sich selbst aus. Klar, wir unterhalten uns über das System und also untereinander auch. Aber ja, es ist schwer zu sagen. Schwierige Frage, ja.
Wie würdest du das System beschreiben, das ihr spielt?
Du musst das schlau spielen. Du musst genau wissen, wann du gehen sollst und gehen darfst und wann nicht. Mhm. Und da müssen halt wirklich alle fünf auf dem Eis miteinander harmonieren. Mhm. Weil ansonsten, wenn einer aus der Reihe tanzt, dann hast du ein Problem.
Dann nicht so.
Nee, dann ist ein Loch offen und die Gegner nutzen das halt meistens gut aus. Deshalb, ja, wie gesagt, am Anfang ist immer so ein Ding mit dem System, muss ich eingrooven, einfinden. Ja. Und ich habe das Gefühl, langsam kommt es immer mehr. Und ja.
Hat es mit den Reihenumstellungen zu tun? Also man hat ja auch dich in verschiedenen Reihen gesehen und
ja,
muss man sich da selber auch so ein bisschen finden, mit wem man da spielt?
Auf jeden Fall. Normalerweise ist die Vorbereitung dafür da. Ja, da war ich auch eine kurze Zeit raus. Aber ja, wir hatten viele Reihenumstellungen. Mhm. Und ja, manchmal ist es gut, manchmal entdeckst du was Neues mit einer anderen Reihe, aber manchmal brauchst du einfach die Zeit, um eine Reihe zu oder um sich eine, das, damit sich eine Reihe findet. Mhm. Und ja, jetzt langsam kommen die Verletzten wieder zurück, dann wird es wieder neu aussehen. Aber ich hoffe mal, dass es so bleibt und dass sich dann jede Reihe so findet.
Mit wem spielst du ganz besonders gerne zusammen?
Tatsächlich mit allen. Nee, wirklich. Ich spiele wirklich mit. Mir hat es mit allen Spaß gemacht.
Sehr diplomatisch. Ich habe noch eine Frage zum System, zu deinem Spiel. Mich würde interessieren, wenn du dir jetzt den Saisonauftakt anschaust und den mit vielleicht anderen Stationen vergleichst. Wo bietet dir das aktuelle System die Möglichkeit zu glänzen, wo du vielleicht vorher noch nicht geglänzt hast?
Ich glaube, da ich jetzt eine größere Verantwortung trage, was ich in den letzten Jahren nicht so hatte, in Krefeld waren es halt andere Namen, die da gespielt haben, die dann halt mehr Verantwortung auf den Schultern getragen haben. Dieses Jahr haben die Trainer mir das auch so ein bisschen draufgelegt und ja, das kann mir helfen, mich weiterzuentwickeln. Da kommt das mentale Thema wieder zustande. Ja, einfach mir selbst mehr Selbstvertrauen zu bringen, dass ich wieder weiß, ich kann's und ich kann Leute tragen. Ja, und wo könnte es besser sein? Manchmal habe ich das Gefühl, dass aber das kommt auch immer mehr tatsächlich, dass wir als Einheit nicht auf dem Eis, meine ich, außerhalb vom Eis sind wir eine geile Einheit tatsächlich, das macht echt Spaß, aber auf dem Eis, dass wir nicht miteinander vorgehen, also wo ich mir denke, okay, wenn du jetzt mit vorgehst, dann haben wir statt ein 2-2 ein 3-2.
Ja.
Und das sind halt so Kleinigkeiten. Ja, persönliche Entscheidungen.
Ja, mit der Art und Weise, wie ihr das genau. System spielt. Das, was du vorher meintest, mit man muss es halt clever spielen, das genau. System. Und man muss dann auch wissen, wann gehen wir und wann gehen wir nicht.
Genau, richtig.
Okay, das ist das, was man gerade lernt. Okay, verstehe ich. Ich werde darauf jetzt genauer achten.
Ja, ja.
Das freut mich. Ich genieße es tatsächlich immer sehr, wenn ich euch da habe und man so ein bisschen drüber spricht. Und ich habe da immer einen heiden Respekt davor, wenn ich euch zum Thema Schiris frage oder auch zum Thema Trainer und zum Thema System. weil man hat ja doch eine klare Hierarchie, in der man sich bewegt und da drin dann zu sprechen und zu sagen, okay, ich sage auch mal was irgendwie vielleicht sogar öffentlich, was mir nicht so perfekt gefällt, braucht ein bisschen Mut und da schätze ich dann immer umso mehr, wenn dann so eine Offenheit da ist und auch von den Antworten, die ich da immer bekomme. Es macht einen sehr, sehr guten und gesunden Eindruck von außen. Also ja klar, man sieht dann auch immer mal irgendwie die ein oder andere Niederlage, ja, fair enough. Aber wenn ich mit euch spreche, habe ich den Eindruck, und den bekomme ich von jedem Einzelnen von euch vermittelt, da ist neben dem Eis, ist da was gewachsen, was funktioniert und auf dem Eis wird man von Spiel zu Spiel besser. Jetzt ein Spiel mal rausgenommen.
Ja,
ja. Nehmen wir es doch mal ein bisschen mit rein in Kultur auf und neben dem Eis bei euch in der Mannschaft. Kultur, Stimmung, wie auch immer.
Kulturstimmung. Ja, also ich muss sagen, die Kulturstimmung ist, dass wir in der Kabine tatsächlich viel lachen, sehr viel lachen miteinander über Dinge, die ja außerhalb vom Eis passiert sind oder vielleicht auch mal auf dem Eis. Es wird viel gesprochen, es wird auch viel, viel private Sachen angesprochen und ja, das macht Spaß, es macht Spaß, mit den Jungs einfach zu reden und die Zeit mit den Jungs zu verbringen. Ich weiß nicht, wie meinst du Kulturstimmung?
Mich interessiert immer so ein bisschen die Art und Weise, wie Umgang ist, wie das Zusammensein ist, wie das Miteinander ist. Das ist was ich von außen immer spannend finde. Und wie ja generell die Laune ist. Also klar, wenn man gerade verloren hat oder auf die Nase bekommen hat, ist man wahrscheinlich nicht so happy. Aber jetzt hast du gerade auch gesagt, man spricht auch viel über Themen, die abseits des Eises passieren. Das heißt, ich höre da raus, ihr macht auch neben dem Eis Dinge miteinander.
Genau. Also wir sind auch viel unterwegs miteinander, ob es Kaffee trinken ist, ob es mal Mittagessen ist. Ja, und da passieren manchmal auch witzige Dinge, die dann am nächsten Tag in der Kabine besprochen werden.
Von allen dann?
Von allen, die wohl nicht dabei waren, die müssen ja erstmal erfahren, was passiert ist und dann wird da richtig drüber gesprochen. Aber ja, wie gesagt, das so sieht die Kulturstimmung aus.
Große Freude. Ah, das finde ich schön. Jetzt hast du gerade gesagt, ja, Dinge neben dem Eis, essen gehen, Kaffee trinken, irgendwie da Zeit verbringen. Was machst du neben dem Eis, wenn du gerade nicht Profi bist, wenn du gerade nicht Eishockeyspieler bist?
Ja, tatsächlich gerade noch nicht so viel. Ich bin dabei noch zu schauen, was mir steht, was mir passt, weil ich finde immer, dass also nach der Karriere muss immer ein Weg da sein, aber ich will schon mir sicher sein, dass der Weg mir auch passt. So wie ich Eishockey lieb, so will ich meinen zweiten Weg dann auch irgendwann mal lieben. Und ja, ansonsten, wie gesagt, ist sehr schön, wieder in der Gegend zu wohnen, meine Familie oft zu besuchen, so oft wie ich kann. Und ja, wenn ich daheim bin, dann lese ich auch mal gern, weiterentwickeln, ja, Finanzen in den Griff bekommen. Auch das ist ein zweiter Weg. Und genau solche Dinge sind neben dem Eishockey so mir wichtig.
Hast du einen Buchtipp für die Zuhörer?
Weil ich tatsächlich gerade auch viel über mentale Dinge geredet habe oder vorhin. Wir hatten ja diese November Break und ich war in einem Wellness-Hotel am Bodensee und da waren drei Bücher auf dem Schreibtisch da, wenn man da ins Zimmer reinkommt. Und das eine fand ich echt mega. Es hat knappe 200 Seiten. Ich bin jetzt nur noch 20 Seiten entfernt, das Buch fertig zu bekommen, aber Mental Shower heißt das. Super interessant. Er ist ein Mentalcoach, der auch mit Fußballern zusammenarbeitet. und auch mit ganz vielen anderen Managern, und der hat auch viele Reisen zu den Klöstern, zu den Buddhisten, genau. Ja, und super interessant, was Stille, was mentale Dinge mit dir ausmachen können.
Es hast du gerade gesagt, Stille? Das ist ja was, was du schon während deiner Verletzung geübt hast.
Genau. Ja, ja, tatsächlich.
Wie kann man sich das vorstellen? Wellness-Hotel, dann alleine und einfach nur runter und Ruhe und lesen und baden und ausspannen? Oder wie funktioniert das?
Genau so, wie du es gerade erklärt hast. Wirklich ausgeschlafen, dann auch einmal eine Massage genommen. Ja. Dann Sauna. Das ist immer schön. Vom Sauna in den Bodensee, in den kalten Bodensee, und dann zum Lesen und das dann, ja.
Seele baumeln lassen.
Genau, 2 Tage durch.
Voll schön, voll schön.
War wirklich brutal.
Was nimmt man von so einem Ruhemoment mit? Also ich höre mir das an, es klingt wahnsinnig sinnhaft. Ja, man hat die ganze Zeit irgendwie Druck, man ist die ganze Zeit körperlich wahnsinnig angespannt unterwegs. Und dann hat man 2 Tage so wirklich Break, Schlafen, ja, Regeneration, Sauna, warm, bisschen See, bisschen kalt, ist schön. Was macht das mit dem Kopf, wenn man den ganzen Tag irgendwie in der Umkleidekabine ist mit 20 anderen Jungs und Blödfug macht und auf einmal ist man da alleine im Nebel am See?
Es war tatsächlich sehr neblig. Am Anfang war es echt komisch. Am Anfang dachte ich, okay, ich fühle mich hier ganz falsch, weil das bin ich halt nicht gewohnt. Normalerweise immer viel Druck, viel Stress, ist laut. Und auf einmal bist du da alleine und denkst dir so, und jetzt? Was mache ich jetzt? Nee, aber nachdem du dich eingegroovt hast, dachtest du dir, wow, das ist so entspannt für deine Seele, für deinen Kopf, für alles. Und du bist wirklich mit einer krass neuen Energie zurückgekommen zum Training.
Wie ist es mit dem Handy? Hat man das dabei? Hat man das nicht dabei?
Nee, das durftest du tatsächlich nicht mitnehmen. Das sind ja einige Sauen, deshalb Handyverbot dort, deshalb mein Buch. Und nach ihrem Saunagang dann ein Buch gelesen, dann wieder in die Sauna, dann wieder Buch, dann wieder Sauna. Und,
schön.
War super, wirklich. Hat mir richtig gut getan.
Das heißt, war auch grundsätzlich so eine Auszeit, soziale Medien, alles mal abschalten.
Genau, genau.
Ist das ein Thema bei dir, soziale Medien? Schaut man, was die Leute so schreiben, was sie gerade, wie sie einen bewerten von außen? Ist das?
Früher war es tatsächlich ein großes Thema bei mir, inzwischen gar nicht mehr. Früher, als du Profi geworden bist, war es natürlich interessant, was schreiben die ganzen Leute. Das kanntest du ja nicht. In der Jugend war es ja nicht so. Da hast du ja nicht so viele Fans gehabt. Aber als du dann nach Frankfurt gekommen bin, war es dann auf einmal 100 Kommentare nach einem Post. Und du denkst dir, oh, okay, was steht da jetzt? Was steht da? Ist da mein Name? Aber inzwischen finde ich, das stört einfach nur, das bringt dich selbst von deinem Weg ab. Ich meine, vorhin haben wir drüber geredet, positiv über dich selbst denken, und wenn du dann halt negative Dinge über dich selbst liest, das macht schon viel mit dir aus. Du hast schon so allein Druck und dann hörst du halt von irgendwelchen Leuten, wie schlecht du da gespielt hast. Gott sei Dank habe ich das noch nicht so gespürt, noch nicht so lesen dürfen. Aber ich habe von anderen Leuten, Spielern schon echt krasse Dinge gehört und auch gesehen. Das war ja nicht schön.
Ja.
Nicht schön. Das macht einen schon fertig.
Du hast gerade den Sprung erwähnt von Jugend zum Profitum. Ich glaube, da passiert halt eine Mega-Falle. Du bist in deinem ersten Jahr, bist U-Spieler wegen mir. Wenn du einen Fehler machst, schreiben alle, ja, klar, der ist hier, um sich zu entwickeln, alles cool. Und wenn er was Gutes macht, sagen alle, ja, guck mal in dem Alter, wie der losgeht, wie der rennt, was der macht, stark, Gold. Und dann gibt es halt irgendwann diesen Moment, da bist du halt nicht mehr der Jugendspieler, nicht mehr der irgendwie gerade der nachkommt, sondern dann erwarten die Fans auf einmal was. Und dann ist halt der gleiche Fehler, den du vor einer halben Saison gemacht hast, ist dann halt nicht mehr, ja meine Güte, da kann man mal drüber hinwegsehen, sondern das ist der allerinkompetenteste Eishockeyspieler aller Zeiten. Ich weiß gar nicht, wer den Vertrag verlängert hat. Wer hat den überhaupt aufs Eis gelassen? Das ist ja fatal.
Ja.
Und ich finde es schwierig, damit umzugehen und das komplett auszublenden. Man hat ja doch irgendwie auch den Wunsch, nehme ich mal an, hin und wieder mal zu gucken, was das Internet denn so sagt. Also ganz generell zum Thema Eishockey. Und dann stolpert man ja wahrscheinlich auch über sich selbst, selbst wenn man nicht aktiv danach sucht. Wie ist es bei dir? Hast du Profile im Netz, die du aktiv bespielst?
Ja, tatsächlich habe ich ein Instagram-Profil. Mhm. Ja, aber das, da kriege ich keine, ja, tatsächlich private Nachrichten waren schon ein paar dabei, wo, aber es waren meistens von gegnerischen Fans dann. ja, das ignoriere ich, das geht mir echt am Hintern vorbei. ja, aber wie du sagst, natürlich, das ist super, also super interessant, was das Internet über dich denkt, aber über die Jahre habe ich wirklich gelernt, nicht so einen großen Wert drauf zu legen, weil im Endeffekt bin ich der Profi.
Mhm.
Und natürlich, Leute sehen die Fehler, aber wenn ich jetzt bei denen in der Arbeit stehe und guck, was die da machen und dann sehe ich einen Fehler und dann schreibe ich direkt ins Internet, oh, guck mal, heute hat er den Fehler gemacht. Ja, das ich weiß nicht, ob die dann, wie die dann reagieren. Deshalb, wie gesagt, wir machen alle Fehler. Ich weiß ganz genau, wenn ich einen Fehler gemacht habe, wie ich den beim nächsten Spiel nicht mehr mache. Und wenn ich den wieder und wieder und wieder mache, dann kann man schon mal...
Dann ist Stücki da und sagt dir, wie es besser geht.
Genau. Deshalb, ja.
Fair. Wenn du heute mit den U-Spielern sprichst, du hast vorher gesagt, man hat jetzt ja auch eine andere Verantwortung mit den Jahren bekommen. Was sagst du denen zum Thema Social Media?
Tatsächlich haben wir noch nie so wirklich über das Thema geredet. Aber sobald einer zu mir kommt und sich so ein bisschen auskotzt oder traurig ist, dann werde ich dem schon ein paar Tipps geben. Aber bis jetzt ist alles ganz gut. Wie gesagt, da waren schon ein paar Dinge dabei in den letzten Jahren, wo es schon sehr auch gegen die Familie ging.
Mhm.
Nicht bei mir zum Glück, aber bei anderen Spielern. Und das waren echt schon krasse Nachrichten, wo ich mir dachte, wow, wie kann ein Mensch sowas einem schreiben? Wegen einem Spiel.
Grausam. Ich gucke gerade auf meine großartige Fragenliste, ob da noch irgendwas ist, wo ich noch nachfragen möchte. Ich habe hier so eine klassische Frage, die habe ich immer mal wieder draufstehen. Und auf die freue ich mich jetzt, weil die kann ich dir stellen, nachdem ich sie bei den letzten nicht gestellt habe. Nämlich, wenn du eine Fähigkeit eines anderen Spielers klauen könntest, der hat sie nicht mehr, aber du hast sie.
Mhm.
Welche wäre das? Und von wem würdest du klauen?
Die Schnelligkeit von Breibo.
Aber dann ist der langsam.
Aber, achso, spielt er noch immer dann bei uns?
Ja. Achso, du klaust nur die Fähigkeit. Der andere hat sie nicht mehr.
Ah, okay, dann, oha, okay, dann warte mal, dann. Ja, aber das ist. Aber das ist schwierig. Das ist schwierig. Ich dachte, ich leide es aus, also dass ich es das beide dann haben.
Der andere hat es nicht
mehr. Der hat es nicht mehr. Boah.
Kannst du klauen?
Puh. Klauen. Ja, gut. Ich meine, der Dugi hat ja so viele gute Dinge. Dem würde jetzt eins nicht eins nicht vermissen. Was würde ich dem klauen? Seine Fähigkeit, die Scheibe abzuschirmen. Mhm. Es ist, wie das macht, ist brutal. Da kommt kein Spieler. Also wenn er die Scheibe abschirmt, dann kommt kein Spieler ran.
Wie kannst du das lernen, was du bei ihm klauen wollen würdest?
Ja gut, der hatte tatsächlich auch eine Masse, die ich als Spieler nicht so habe. Vielleicht mehr Essen dann?
Mehr Essen! So, das gefällt mir. Ich werde ein besserer Eishockeyspieler, wenn ich mehr Pasta esse. Das holt mich ab.
Aber ich glaube, dann wäre ich gar nicht schnell. Das wäre dann halt... Deshalb, ja, ist schwierig, schwierig.
Pro-Tipp an alle Nachwuchsspieler, die da draußen die Profi werden wollen. Ihr müsst mehr essen.
Ja, bei manchen würde es tatsächlich echt was helfen, weil es ist super wichtig. Corner Weight nennt man das. Dann in der Ecke Zweikämpfe zu gewinnen, Scheibe abschirmen. Ja, bei manchen ist es, jeder hat so seine Stärke. Ja. Der eine ist halt schnell. Ich glaube, wenn der Breibo jetzt noch ein bisschen was essen würde, dann wäre der halt nicht... Breibo.
Der wäre vermutlich dann ein bisschen langsamer.
Ja, deshalb.
Aber fairerweise, er müsste bei Checks nicht mehr so viel Anlauf nehmen, um die gleichen Impact zu erreichen.
Ja, so.
Geben und nehmen, geben ja, und nehmen. Eben. Ach ja, wie schön. Das hat mich gefreut. Mike, gibt es ein abschließendes Wort? Irgendwas, was du noch den Leuten mitgeben magst?
Ja, vielen Dank für den Support bis jetzt. Es macht super viel Spaß, hier zu spielen. Ich freue mich auf die nächsten Spiele. Und macht weiter so.
Dem ist eigentlich nichts mehr hinzuzufügen. Kommt in die Halle. Es geht bald wieder los. Wir sehen uns dann dort. Dir, Mike, vielen, vielen Dank für die Zeit. Du warst heute Morgen schon auf dem Eis. Deka-Pause ist rum. Training geht wieder los. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Freude. Euch ganz, ganz viel Erfolg.
Vielen Dank.
Und dann sehen wir uns das nächste Mal in der Eishalle. Der übliche Nachsatz an dieser Stelle. Schreibt Kommentare, lasst uns wissen, was euch gefällt, was euch nicht gefällt. Was haltet ihr mal von einer englischen Folge? Dazu gerne Kommentare dalassen. Vielleicht machen wir auf Spotify auch nochmal eine eigene Umfrage. Wir schauen mal. Bleibt gesund. Bis dahin. Ciao.